Um 18 Uhr mit Christian Rönspieß. Guten Abend. In Sachsen-Anhalt schließen genau jetzt die Wahllokale. Die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im Herbst ist unser Hauptthema in dieser halben Stunde. Wir berichten außerdem über den möglichen neuen Premierminister von Israel und über die Stimmung in Ulm nach dem Anschlag auf die Synagoge von gestern. Wir starten aber mit der Prognose von Infratest DIMAP zur Wahl für den Landtag in Magdeburg. Die hat Hauptstadtkorrespondentin Nina Barth.
Die CDU bleibt in Sachsen-Anhalt klar stärkste Kraft. Nach der Prognose von Infratest DIMAP für die ARD kommt die CDU auf 36%. Das ist ein Plus von gut 6 Prozentpunkten. Dahinter liegt die AfD. Sie erreicht 22,5%, ein Minus von fast 2 Punkten. Dahinter landet die Linke. Sie kommt auf 11% und verschlechtert sich deutlich um mehr als 5 Punkte. Auch die SPD rutscht ab auf 8,5%. Sie ist damit erstmals nur einstellig bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die Grünen liegen bei 6,5% und verbessern sich damit leicht. Die FDP schafft mit ebenfalls 6,5% nach 10 Jahren den Wiedereinzug in den Landtag von Sachsen-Anhalt. Für die Regierung aus CDU, SPD und Grünen bedeutet das, dass sie, Stand jetzt, ihr Bündnis fortsetzen könnte. Möglich wäre aber auch eine Koalition aus CDU, SPD und FDP oder aus CDU, Grünen und FDP. Eine Zusammenarbeit mit AfD oder Linken hat CDU-Spitzenkandidat Haseloff ausgeschlossen.
So sieht also die Prognose von Infratest DIMAP aus für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Darüber sprechen wir ausführlich nach allen anderen wichtigen Nachrichten dieses Sonntags mit Clemens Lachnicht.
Bundesgesundheitsminister Spahn hat Vorwürfe um angeblich minderwertige Corona-Masken zurückgewiesen. Die Schutzmasken seien intensiv geprüft worden und hätten alle notwendigen Eigenschaften, sagte er laut einer Mitteilung. Ein Spiegelbericht hatte heftige Kritik von SPD und Opposition hervorgerufen, nachdem Spahns Ministerium bestimmte Masken an Obdachlose, Hartz-IV-Empfänger und Behinderte verteilen wollte. Sie seien kaum geprüft worden. Spahn bezeichnete die Vorwürfe als empörend. Die Sicherheit von Schutzmasken habe im Ministerium absolute Priorität. Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge lobt der dortige Rabbiner den Zusammenhalt der Gesellschaft. Schnörr-Trebnick sagte, es sei enorm, wie viel Solidarität und Zivilcourage die Gemeinde in den vergangenen Stunden erlebt habe. Dass ein Passant nicht wegschaue, sondern Polizei und Feuerwehr rufe, sei ein wichtiges Signal. Gestern soll ein Unbekannter absichtlich eine Flüssigkeit an der Synagoge angezündet haben. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Frankreich hat an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 77 Jahren erinnert. In Vers-sur-Mer wurde ein Denkmal enthüllt, auf dem die Namen von mehr als 20.000 Gefallenen verzeichnet sind. Am 6. Juni 1944 hatten etwa 7.000 Schiffe mehr als 150.000 alliierte Soldaten über den Ärmelkanal gebracht. Die Invasion in der Normandie gilt als einer der wichtigsten Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs. Russland will die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 bis Ende dieses Jahres fertig bauen. Das hat ein Regierungssprecher im russischen Fernsehen erklärt. Die zweite Röhre soll in den nächsten 2 Monaten fertiggestellt werden. Danach müssten noch die Genehmigungen abgewartet werden. In den baden-württembergischen Impfzentren können mit dem Wegfall der Impfpriorisierung ab morgen auch besonders gefährdete Kinder gegen Corona geimpft werden. Man habe entschieden, nicht auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu warten, hieß es einem Sprecher zufolge aus dem Gesundheitsministerium. Geimpft werden könnten demnach Kinder mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf oder Kinder mit besonders schutzbedürftigen Familienmitgliedern. In Zweibrücken haben Ministerpräsidentin Dreyer und Kulturministerin Binz den 30. Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet. Dreyer sagte, sie freue sich, dass die Fortschritte in der Pandemiebekämpfung einen vorsichtigen Start in den Kultursommer möglich machten. Bis Ende Oktober sind rund 200 Konzerte, Ausstellungen, Theaterstücke und andere Veranstaltungen geplant. Bei der Eishockey-WM hat Deutschland das Spiel um den 3. Platz verloren. Die Mannschaft musste sich den USA mit 1:6 geschlagen geben. Den Ehrentreffer für Deutschland erzielte Dominik Bittner. Der 4. Platz ist für die deutschen Eishockeyspieler das beste Abschneiden bei einer Weltmeisterschaft seit 2010. Eine deutsche WM-Medaille hat es seit 68 Jahren nicht mehr gegeben. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig verlängert. Mit 6,62 Metern gewann die 27-Jährige von LG Kurpfalz den vierten Titel in Folge. Den zweiten Platz erreichte Marise Luzzolo vom Königsteiner LV. SWR-Nachrichtenredaktion Moritz Kleiß. Der Wetterbericht für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Feuchte und etwas kühlere Luft bestimmt unser Wetter. Die Vorhersage: Am Abend und in der Nacht halten sich einige Wolken. In Baden-Württemberg und in der Pfalz fällt Regen. Die Tiefstemperaturen liegen zwischen 16 und 10 Grad. Morgen regnet es in Baden-Württemberg und im Osten von Rheinland-Pfalz immer wieder. Vereinzelt gibt es Gewitter. Im Rheinland kommt auch mal die Sonne raus. Maximal 16 bis 23 Grad. Die Aussichten: Dienstag wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Um die Eifel freundlicher. Am Mittwoch und Donnerstag Sonne, Wolken. Allmählich wird es wärmer. 18.06 Uhr.
Sie hören SWR 2 aktuell. Die Wahllokale in Sachsen-Anhalt sind zu und die Prognose für die Landtagswahl sieht so aus. Die CDU bei 36%, die AfD bei 22,5%, die Linke bei 11%, SPD zum ersten Mal einstellig in Sachsen-Anhalt mit nur noch 8,5%, die Grünen bei 6,5% und die FDP wieder drin mit vermutlich etwa 6,5%. Fabian Brenner in Magdeburg. Reaktionen gibt es vermutlich noch keine, aber das Aufatmen bei der CDU und Rainer Haseloff, das dürfte doch fast schon hörbar sein, oder?
Das sollte hörbar sein, denn damit hat wohl keiner gerechnet, auch in den Reihen der CDU selbst nicht. Also das ist ein Vorsprung, den in diesen Vorwahlumfragen, der da nicht vorhersehbar war, 36% die CDU. Und da sieht man auch das Bild, was sich schon bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen abgezeichnet hat, dass eben es der amtierende Ministerpräsident war mit seiner Partei, der da diese Zugkraft entwickelt hat. Es war auch hier so, vor allem der Ministerpräsident Rainer Haseloff gegen die AfD und der hat sich dann jetzt hier schlussendlich auch durchgesetzt.
Ja, Sie haben es angesprochen, der Ministerpräsident gegen die AfD, der hat in den letzten Tagen und Wochen da auch, ja, man könnte sagen, ordentlich Stimmung gemacht. Der Verlust bei der AfD von etwa 2%, ist er möglicherweise darauf zurückzuführen?
Ja, also das ist ja klar, das war dieses Abgrenzen vor allem von der AfD, das hat er auch immer wieder betont jetzt in den letzten Wochen, 2 Stimmen für die CDU, wenn wir diese Abgrenzung schaffen wollen, und er wurde ja mehrfach immer wieder gefragt, wie es denn aussieht, theoretisch, ob er sich das vorstellen könne, auch mit der AfD zusammenzuarbeiten, und Rainer Haseloff war da vehement und war auch konsequent, hat immer wieder betont, nein, mit ihm gibt es kein Zusammenarbeiten mit der AfD, hat immer diese Brandmauer gegen rechts betont, die er da gezogen hat. Schlussendlich, ja, war wahrscheinlich auch das nochmal der entscheidende Faktor, der ihm da diese Pluspunkte gebracht hat.
Die Wahl ist ja die Quittung oder die Einschätzung für die erste Koalition in einem deutschen Landtag. Wie stand die bei den Menschen da?
Ja, die stand eher mäßig da. Also die Zufriedenheit war nicht wirklich groß mit dieser Kenia-Koalition. Auch innerhalb der Koalition gab es ja große Streitpunkte. Sie war mehrere Male kurz vorm Zerbrechen. Es gab da einige Themen. Zum Beispiel beim Thema Rundfunkbeitrag wäre sie fast geplatzt, die Koalition. Und es gab auch die Enquete-Kommission 2017, die sich hier in Sachsen-Anhalt mit dem Linksextremismus beschäftigen sollte. Also vor allem zwischen den Koalitionspartnern CDU und Grüne gab es ja mehr als Reibereien. Und es war eben von Anfang an diese, ja, keine Liebeshochzeit, sondern eher dieses Zweckbündnis, dieses Bollwerk gegen rechts.
Vielen Dank, Fabian Brenner in Magdeburg. Das war der politische Draufblick. Aber wie ging es den Menschen, die heute in Sachsen-Anhalt zur Wahl gegangen sind? Matthias Lindner hat ein paar Stimmen gesammelt.
Wem soll man wählen? Also momentan Bei dem Chaos.
Ja, es ist wichtig zu wählen. Ja, um keine falschen Parteien Stärke zu geben.
Weil jede Stimme zählt und jede Stimme wichtig ist.
Dazu kommen die Briefwähler. Immerhin haben rund 14% ihre Stimmen per Brief abgegeben, so viel wie noch nie. Was aber zum Teil auch an den Corona-Bestimmungen liegen dürfte.
Damit ich auch wählen gehe, habe ich Briefwahl gemacht. Einfach auch die Sicherheit, nicht mit mehreren, man weiß ja nicht, wie es da ist. Es sind ja die Stoßzeiten und da sind mir einfach zu viel.
Gedränge gibt es, wenn überhaupt, vor den Wahllokalen und nicht darin, denn dort ist die Personenanzahl streng begrenzt.
Also es gab einige, die keinen Stift bei hatten. Wir haben aber Stifte da, die haben wir vorher desinfiziert, haben ihnen den zur Verfügung gestellt, haben hier Tücher zum Desinfizieren der Stifte.
Sagt dieser Wahlhelfer in Deetz bei Dessau. Die Maßnahmen würden aber eigentlich von jedem akzeptiert.
Also ich sag mal, wir hatten schon mal, dass hier 4-5 Leute stehen, aber die haben eigentlich alle Verständnis. Das ist eigentlich super.
Den Sachsen-Anhaltern brennen viele Themen und Probleme auf den Nägeln.
Ja, nicht nur in Sachsen-Anhalt, also zum Beispiel die Gleichbehandlung bei der Entlohnung zwischen Ost und West, dass es da im hochqualifizierten Bereich immer noch Ost- und Westtarife gibt. Und das kann man 30 Jahre nach der Einheit natürlich nicht verstehen. Ja. Und da habe ich auch Verständnis für Leute, die das kritisieren.
Ich habe zum Beispiel das jetzt miterlebt, dieses Homeschooling. Ich sag mal, man ist mit den Nerven am Ende, ja. Also ich weiß nicht, ob man jetzt unbedingt mehr Lehrer braucht. Also wenn das erforderlich sein sollte, ja, dann müssen ein paar Lehrer mehr hin. Und es muss auf alle Fälle dafür gesorgt werden, dass auch die Stunden, die anfallen, auch durchgeführt werden. Also das wäre mir sehr wichtig, ja.
Die Aufarbeitung der Corona-Problematik. Ja, der wissenschaftliche Diskurs, der ja total fehlt.
Ich finde, wenn man zum Beispiel ein Haus kaufen will, dann wird es immer teurer und es wird ja auch prognostiziert, dass es noch teurer wird. Aber auch was die Mieten gehen auch ständig hoch, aber nicht im Verhältnis zu den Gehältern. Und ja, als Familie zum Beispiel kann man sich dann eigentlich nicht mehr das leisten, was man sich eigentlich verdient hat, nicht? Das ist das Problem.
Das waren die Themen, die die Menschen in Sachsen-Anhalt rund um ihre Landtagswahl beschäftigt haben. Die sind jetzt nicht unbedingt landesspezifisch. Einige davon hatten auch mit Corona zu tun. Wir werden das gleich mit unserem Korrespondenten in Berlin auch nochmal besprechen. Bis jetzt ist er noch nicht in der Leitung. Deshalb schauen wir kurz auf eine andere Wahl. Nämlich die, die heute auch Mexiko beschäftigt. Dort haben die Wahllokale erst seit ein paar Stunden geöffnet, aber die sogenannten Zwischenwahlen sind eine wichtige Weichenstellung, denn ganz unterschiedliche Ämter werden hier neu besetzt. Wir haben unsere Mexiko-Korrespondentin Anne Demmer deswegen gefragt, was genau steht da zur Wahl?
Gewählt werden Abgeordnete für das nationale und die regionalen Abgeordnetenhäuser, Gouverneure und Bürgermeister. Insgesamt sind über 20.000 Posten neu zu besetzen. Die Abstimmung ist quasi auch eine Zwischenbilanz für den mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador. Die Wahlen haben für ihn und seine Morena-Partei eine große Bedeutung. Vom Wahlausgang hängt auch ab, ob er seine Projekte weiter ungestört umsetzen kann. Kritiker werfen dem Linkspopulisten López Obrador vor, immer autoritärere Züge anzunehmen. Laut Umfragen wird Morena zwar die Wahl gewinnen, aber die absolute Mehrheit verlieren. Das heißt, in Folge könnte die Regierungspartei in Zukunft auf Koalitionen und Kompromisse angewiesen sein.
Obwohl die Regierung selbst nicht zur Wahl steht, geht es doch um einiges. Das hat sich auch im Wahlkampf gezeigt. Der war nämlich besonders blutig diesmal. Was ist der Hintergrund dieser extremen Gewaltausbrüche?
Laut der Beratungsfirma Etelect sind im Vorwahlkampf rund 90 Politikerinnen und Politiker ermordet worden. Es ist der zweitblutigste Wahlkampf seit dem Jahr 2000. Nur der Wahlkampf im Jahr 2018 war noch schlimmer, als der jetzige Präsident Andrés Manuel López Obrador sich zur Wahl stellte. Allerdings ist es der gewaltsamste in der Geschichte Mexikos. Es wurden rund 800 Übergriffe auf Politiker, Politikaktivisten und Journalisten gemeldet. Gerade weil es eine der größten Wahlen in der Geschichte Mexikos ist, geht es den kriminellen Banden, den Drogenkartellen darum, entsprechend ihren Einfluss zu sichern.
Gewalt gehört für viele Menschen in Mexiko zum Alltag. Dennoch ist es eine besondere Form von Gewalt in diesem Wahlkampf, nämlich Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker. Wer ist davon besonders betroffen?
Generell leben Politiker in Mexiko gefährlich. Die einen trifft es, weil sie dem organisierten Verbrechen den Kampf ansagen, andere, weil sie sich mit einem verfeindeten Kartell eingelassen haben. Und nicht selten werden die Wahlkämpfe vom organisierten Verbrechen selbst finanziert. Sie stellen quasi ihre eigenen Kandidaten auf. Besonders betroffen sind Bürgermeisterkandidaten. Sie leben gefährlich, weil sie für das organisierte Verbrechen aus verschiedenen Gründen von großer Bedeutung sind. Sie haben die Kontrolle über die Gemeindepolizei, sie wissen, wer wer ist. Das heißt, sie können wichtige Informationen weitergeben, wenn es um Schutzgelderpressung geht. Auf der anderen Seite geht die Gewalt aber auch von politischen Konkurrenten aus, sagen Experten. Eines der größten Probleme in Mexiko ist, dass 98% der Verbrechen straffrei bleiben.
Informationen von unserer Korrespondentin Anne Demmer aus Mexiko zu den Zwischenwahlen, die heute dort stattfinden. Und jetzt ist unser Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer in der Leitung. Die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt sind vorbei und ja, für die CDU ist es ein großes Aufatmen. Sie ist noch deutlich über den Umfragen gelandet, nämlich bei 36%. Kilian Pfeffer, in Berlin haben sich schon Bundespolitikerinnen oder Politiker aus der Deckung getraut und was zur Prognose für Sachsen-Anhalt gesagt?
Also erste Politiker sind gerade im Fernsehen zu sehen, nämlich Ralf Brinkhaus, der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, hat sich gerade dazu geäußert, hat gesagt, ein großer Sieg für Rainer Haseloff, den Ministerpräsidenten. Das wird natürlich als Rückenwind jetzt für die CDU sehr deutlich interpretiert, aber sehr viel mehr als ihn habe ich bisher noch nicht gesehen.
Vor allem für die Union gab es ja in Magdeburg einiges zu verlieren. Wie wird das Abschneiden von Rainer Haseloffs Landes-CDU jetzt für die Bundestagswahl gewertet? Denn man könnte ja sagen, Herr Brinkhaus hat jetzt gesagt, Rückenwind. Aber auf der anderen Seite, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, es sind ja nur 1,4 Millionen Wahlberechtigte. Wie wichtig nehmen die Parteien in Berlin diese Landtagswahl in Sachsen-Anhalt? Sagen wir mal im Vergleich zu den Wahlen im Frühjahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Naja, es ist natürlich deswegen eine wichtige Wahl, weil es die letzte Wahl vor der Bundestagswahl im September ist. Deswegen ist das sozusagen der letzte Stimmungstest, den man hier erstmal zur Kenntnis nimmt. Eine Rolle spielt natürlich auch, dass es die erste Wahl war, die jetzt in den Ausläufern der Pandemie stattfindet. Das heißt, insgesamt, wenn man den Schluss darunter zieht, wird man das schon sehr ernst nehmen. Ich glaube, man wird natürlich auch die verschiedenen Faktoren, die es da so gibt, sehr mit in die Wertung einbeziehen. Also zum Beispiel hat natürlich Rainer Haseloff einen großen Amtsbonus gehabt. Mit seiner Amtsführung waren etwa 2/3 Menschen im Land zufrieden, rund 10 Prozentpunkte mehr als vor der vergangenen Wahl 2016. Dann hat sich auch sein klarer Abgrenzungskurs gegen die AfD ausgezeichnet. Die CDU hat insgesamt relativ gute Kompetenzen bekommen, zum Beispiel bei Digitalisierung oder Bildung, also durchaus thematisch. Und ich glaube, es hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass sehr viele dann doch zur Wahl gegangen sind und der CDU ihre Stimme gegeben haben, weil sie eben auf jeden Fall verhindern wollte, dass die AfD auf Platz 1 landet.
Schauen wir auf die Grünen. Die sind im Moment in der Prognose bei 6,5%. Die hatten sich einiges mehr erhofft. Es gab Umfragen, da waren sie sogar im zweistelligen Bereich. Welche Auswirkungen haben da möglicherweise die Streitigkeiten rund um die Aussagen von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im Bund gehabt?
Ja, das ist natürlich jetzt relativ schwer zu bewerten. Richtig ist, dass sie sich mehr erhofft haben. Richtig ist aber auch, dass sie zumindest in dieser Prognose mehr bekommen haben als beim letzten Mal. Ganz genau. Also, wie das jetzt im Einzelnen mit Annalena Baerbock ist, das muss man abwarten. Es ist ja insgesamt so, dass der Osten einfach kein leichter Grund für die Grünen ist, nie gewesen ist und auch bei dieser Wahl wieder nicht.
Die SPD ist zum ersten Mal einstellig im Landtag in Sachsen-Anhalt von knapp 11% auf 8,5% abgerutscht. Hört man das Jammern der Genossen schon durch die Gänge?
Ja, das Jammern, das kann man sich zumindest vorstellen, dass da ist. Eben gerade haben wir auch Katja Pähle, die Spitzenkandidatin in Sachsen-Anhalt, gesehen, die kurz vor die Kameras getreten ist. Die hatte ein ziemlich leichenblasses Gesicht. Also das ist natürlich ein für die Genossen fürchterliches Ergebnis. Damit setzt sich der Abwärtstrend insgesamt fort. Und man muss natürlich auch sagen, das ist auf überhaupt keinen Fall ein Startschuss für eine gelungene Bundestagswahl. Also dieser viel beschworene Stimmungstest. Wie sieht es denn aus auf Bundesebene? Kann man das irgendwie vielleicht nutzen als Rückenwind, um bei der Bundestagswahl gut abzuschneiden? Das ist sicherlich auf überhaupt keinen Fall gelungen.
Schauen wir kurz noch auf die AfD. Leichte Verluste. Wie sieht es aus mit Reaktionen von dort? Der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt gehört ja zum sehr rechten Flügel dieser Partei.
Genau, der ist gerade befragt worden im Fernsehen. Es hat sich aber vorhin schon Tino Chrupalla geäußert, der Parteichef, der selber aus Sachsen kommt, einer der beiden Parteichefs. Der hat gesagt, nein, das sei schon ein gutes Ergebnis und das bringe auch Motivation für die Bundestagswahl. Hat dann das Argument gebracht, was immer die AfD bringt. Also man habe hier klar konservativ bürgerlich gewählt. Das ist ja das, was die AfD gerne sein möchte oder für sich in Anspruch nimmt. Insgesamt, glaube ich, ist da die Enttäuschung schon relativ groß. Man hat sich hier deutlich mehr erhofft, wenn es tatsächlich bei diesen minus 2 Prozentpunkten bleibt. Man wollte natürlich auf den ersten Platz kommen. Man wollte auch mehr Prozentpunkte bekommen. Also da ist die Enttäuschung auf jeden Fall da. Das liberalere Lager wiederum innerhalb der AfD, das gemäßigte Lager, wie es heißt, das dürfte ein bisschen erfreut sein darüber, denn das bedeutet, dass die Radikalen, die ja immer für sich in Anspruch nehmen, das, was wir hier im Osten machen, das ist das Maß aller Dinge, das ist das Rezept, noch positiver, noch besser abzuschneiden, dass das sich als nicht unbedingt richtig herausgestellt hat.
Vielen Dank, Kilian Pfeffer aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Und erste Einschätzungen nach der Prognose für die Landtagswahl in Sachsen. Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm steht die Stadt nicht unbedingt unter Schock, denn die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Es wurde auch niemand verletzt. Trotzdem sorgt der Angriff für Unbehagen. Der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung Blume geht von einer geplanten Tat aus. Es habe antijüdische, anti-israelische Plakate in Ulm gegeben. Der Anschlag könnte deshalb auch eine Reaktion auf die Eskalation der letzten Wochen im Nahostkonflikt sein. Schon gestern Abend und auch heute wieder haben sich mehrere hundert Ulmer Bürgerinnen und Bürger zu Solidaritätsbekundungen mit der jüdischen Gemeinde zusammengefunden. Über die Reaktionen und die Gefühlslage bei der jüdischen Gemeinde berichtet SWR-Reporterin Maja Nötzel.
Ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus und für die Solidarität mit der jüdischen Gemeinde. Dafür sind mehrere hundert Menschen in Ulm heute Vormittag und gestern Abend auf die Straße gegangen.
Ich möchte mich insbesondere auch mit der jüdischen Gemeinschaft solidarisieren, deren Existenz in der ganzen Welt in Frage gestellt wird.
Einfach um Solidarität zu zeigen und dass die Leute wissen, sie sind nicht allein und dass wir sie auch gerne dabei unterstützen.
Das ist eine Seite, die kann man nicht akzeptieren und da muss man sich zumindest als Ulmer hier mal zeigen.
Ich denke, dass mein Vater, wenn er noch leben würde, auch hier wäre, weil er das erlebt hat. Er hat das Blut hier auf dem Pflasterstein gesehen am 10. November. Und wir hätten nie gedacht, dass wieder Ulmer bedroht werden.
Wegen versuchter Brandstiftung ermittelt die Ulmer Polizei und der Staatsschutz. Sie fahnden unter anderem nach einem Mann, der am Samstagmorgen von einem Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er an der Mauer der Synagoge eine Flüssigkeit aus einer Flasche ausleerte und anzündete. Minuten später hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Die Fassade und eine Glasscheibe wurden verrußt. Der Sachschaden ist gering, aber dennoch ist die Stimmung in der jüdischen Gemeinde gedrückt. Jedoch, der Ulmer Rabbi Schnör Trepnik fühlt sich in Ulm sicher.
So eine Brandanschlag könnten mal auch jemanden anders treffen. Ich denke, gerade die Zivilcourage hat sich gestern gezeigt, dass wir in Ulm noch immer sicher sind und dass es noch immer vernünftige Leute auf die Straße gibt, die die Polizei und die Feuerwehr ziemlich schnell alarmieren und die konnten tatsächlich auch was Schlimmeres verhindern. Deshalb, wir sind sicher in Ulm und wir können und sollen natürlich sicherer sein.
Mehr Streifenwagen als sonst stehen heute vor und hinter der Synagoge in Ulm. Die Schutzmaßnahmen sind ausgebaut worden. Aber man werde überlegen müssen, was man noch mehr tun kann, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung Michael Blume. Denn Hasskriminalität und Antisemitismus nehmen in Baden-Württemberg weiter zu.
Wir werden nicht verhindern können, dass wir auch in Zukunft antisemitische Übergriffe in Deutschland erleben. Aber was wir tun können, ist, dass wir den jüdischen Gemeinden zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und deswegen finde ich das toll, dass hier Kirchen, Oberbürgermeister und eben auch das Land, dass wir uns gemeinsam hinstellen und sagen, wir lassen euch nicht alleine.
Während die jüdische Gemeinde eine Welle der Solidarität erlebt, mit Mails, Anrufen und Kundgebungen, wertet die Polizei die Bilder der Überwachungskameras an der Synagoge aus und fahndet nach dem Unbekannten. Einem etwa 1,80 Meter großen Mann, der Jeans, einen dunklen Kapuzenpulli, weiße Turnschuhe und eine weiße Schutzmaske trug.
Ein Bericht von Marian Nötzl aus Ulm. SWR 2 aktuell. Auch in Israel wurde gewählt, allerdings schon im März. Zum vierten Mal seit 2019. Wieder gab es keine klaren Machtverhältnisse. Nachdem der amtierende Ministerpräsident Netanyahu mit der Regierungsbildung gescheitert war, versucht jetzt ein 8-Parteien-Bündnis die Ära Netanyahu zu beenden. Nachdem der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid Mitte der Woche signalisiert hat, dass er eine Regierung bilden könnte, hat er von Staatspräsident Rivlin den offiziellen Auftrag dazu bekommen. Die Geschichte ist relativ wackelig. Das Bündnis hat im Parlament gerade mal eine Stimme mehr. Und ob es wirklich stabil ist, muss sich erst zeigen. Deshalb ist es noch nicht ganz klar, ob es in Israel tatsächlich zum Machtwechsel kommt. Ob die Mehrheit der selbsternannten Koalition des Wandels im Parlament tatsächlich hält. Falls ja, gibt es vor allem einen großen Gewinner, Naftali Bennett. Obwohl seine Yamina-Partei nur 6 Mandate mitbringt, würde ihr Vorsitzender Israels nächster Regierungschef. Dieses Ziel treibt den 49-Jährigen schon lange an. Er gehört zum rechten Spektrum der israelischen Politik und gab sich lange als Hardliner. Tim Assmann stellt ihn vor.
Der Mann im dunklen Anzug wirkte ruhig, souverän, staatsmännisch. Naftali Bennett schaute in die Kamera und versicherte den Israelis, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Daher gebe ich bekannt, dass ich all meine Kraft für die Bildung einer Einheitsregierung zusammen mit meinem Freund Yair Lapid einsetzen werde, damit wir den Staat gemeinsam aus dieser Endlosschleife befreien und Israel wieder auf den richtigen Weg bringen können. Als Versöhner, das Wohl des Landes fest im Blick, so präsentiert sich Bennett zurzeit. Der Vorsitzende der nationalreligiösen Yamina-Partei, die bei den Wahlen im März nur 6% der Stimmen holte, vermeidet momentan radikale Töne. Bennett kam in Haifa als Sohn jüdischer Einwanderer aus den USA zur Welt. Nach einem Jurastudium baute er ein IT-Startup auf, ging in die USA, verkaufte das Unternehmen äußerst profitabel und hätte sich zur Ruhe setzen können. Bennett entschied sich für die Politik und die Likud-Partei von Benjamin Netanyahu. Er war dessen Stabschef in Netanyahus Zeit als Oppositionsführer. Dann trennten sich die Wege. Bennett arbeitete für eine Regionalverwaltung jüdischer Siedler im Westjordanland und gründete die Partei Jüdisches Heim, mit der er 2013 ins Parlament einzog. Der tiefreligiöse Bennett legte sich das Image des rechten Hardliners zu. Er selbst lebt mit Frau und mittlerweile 4 Kindern nahe Tel Aviv und nicht in einer Siedlung im Westjordanland, das er nur Judäa und Samaria nennt. Politisch wurde er zum Interessenvertreter der Siedler. Er ist gegen einen palästinensischen Staat und für eine Annexion weiter Teile der besetzten Gebiete. 2014 sagte Bennett,
Am lo kovesh be'arzo.
Ein Volk kann in seinem Land kein Besatzer sein. Ein Volk ist kein Besatzer eines Landes, dessen Stätten in den Geschichten der Bibel genannt werden. In der gleichen Rede 2014 lehnte der rechte Politiker Friedensverhandlungen mit den Palästinensern kategorisch ab. Verhandlungen haben nur zu Terror geführt. Das vergangene Jahr war das ruhigste seit dem Yom Kippur-Krieg, denn es gab keine politischen Gespräche. Und obwohl es diesen Prozess nicht gab, wurde kein einziges Opfer des Terrors in Jerusalem und in Judäa und Samaria verzeichnet. Während seiner Armeezeit diente Bennett in einer angesehenen Eliteeinheit. Als ihm vorgeworfen wurde, er habe sich damit gebrüstet, viele Araber getötet zu haben, entgegnete Bennett in einer Rede im Parlament 2015, Das habe ich nie gesagt. Ich sagte, dass ich im Rahmen meines Wehrdienstes viele Terroristen getötet habe, dass dies eine gute Sache war und dass ich bedauere, nicht mehr getötet zu haben. Denn jeder, der die Hand gegen den Staat Israel erhebt, muss sterben. Bennett war mehrmals Minister in Netanjahu-Regierungen. Aber die beiden Männer entfernten sich zunehmend voneinander, obwohl sie ideologisch viel verbindet. Naftali Bennett betont immer wieder, dass er politisch weiter zum rechten Lager gehört. Wir sind von unseren Werten nicht abgekommen. Freunde, das wird keine Regierung, die Siedlungen räumt oder Gebiete hergibt. Diese Regierung wird auch nicht zögern, in eine Militäroperation zu ziehen, wenn es notwendig ist. Wenn Bennett und seine Koalitionspartner den Machtwechsel schaffen, hätte er erreicht, was er schon lange will und würde, mit 49 Jahren, der zweitjüngste Premierminister in der israelischen Geschichte.
Und das war SWR 2 aktuell am Abend der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die CDU deutlich gewonnen hat. Mein Name ist Christian Rönspies. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.